Das war eigentlich mit dem Katechismus eine perfekte Einleitung, weil das war die vierte Bitte und wir werden uns heute Abend die fünfte Bitte anschauen oder zumindest den ersten Teil dieser fünften Bitte des Vaterunsers. Und dafür schlagen wir unsere Bibeln in Matthäus 6 auf. Ich werde einfach dann diese Bitte lesen, denn wir kennen das Unser Vater sehr gut. Und somit lese ich einfach diese Bitte und wir werden dann einfach auch den ersten Teil uns anschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch beten. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns lehrst, wie wir beten können und dürfen, Herr. Wir danken dir, dass wir auch in diesem Gebet deinen Willen sehen für unser Leben. Und Herr, wir wissen auch, Herr, dass auch wenn wir diese Worte vor uns haben, die wir lesen können mit unseren eigenen Augen und hören können mit unseren Ohren, dass wir, Herr, die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen, um zu verstehen. Und darum möchten wir dich bitten, o großer Vater im Himmel, dass du uns den Heiligen Geist gibst, den du dem Herrn Jesus Christus gegeben hast. Und wir gehören zu ihm. Und darum möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns leitest in der Wahrheit. Amen. Die fünfte Bitte ist Vers 12, Matthäus Kapitel 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wie gesagt, wir schauen uns einfach den ersten Teil an. Und vergib uns unsere Schulden. Nach diesem vierten Anliegen, in dem wir für das tägliche Brot bitten, sehen wir hier eine Bitte um Vergebung. Und was interessant ist, zum Anfang hier, am Anfang um anzumerken, wie es hier heißt, und vergib uns unsere Schulden. Bei den anderen Anliegen wurde dieses und nicht gesagt. Und hier sehen wir, wie ganz eng auch die vierte Bitte mit der fünften Bitte verbunden ist. Warum ist das so? Nun, wenn wir nicht die Vergebung der Schulden haben, dann ist all der Genuss, den wir in der vierten Bitte erhalten, wirklich für nichts. Nur ein zeitlicher Genuss. Aber was wir wirklich brauchen, ist einen ewigen Genuss im Herrn Jesus Christus. Und das erhalten wir, wenn wir auch von ganzem Herzen diese fünfte Bitte beten. Und ohne große Umschweife möchte ich somit zum Titel kommen der heutigen Predigt, und das ist Gebet um Vergebung, ganz offensichtlich. Und wir haben zwei Punkte und ich kehre ein bisschen den Satz um. Der erste Punkt ist unsere Schuld und der zweite Punkt, vergib uns. Zweiter Punkt, vergib uns. Aber wir schauen uns den ersten Punkt an, unsere Schulden. Nun, dieses Gebet und diese fünfte Bitte setzt voraus, dass wir schuldig sind. Und es ist interessant, wie der Herr Jesus Christus hier nicht sagt, und wer schuldig ist, soll um Vergebung bitten, sondern der Jesus Christus nimmt an, jeder ist schuldig. Jeder braucht dieses Gebet und vergib uns unsere Schulden. Ganz allgemein sagt der Herr Jesus Christus das. Und er sagt auch, dass wir beten sollen und vergib uns unsere Schulden. Okay, nicht die Schulden von anderen Menschen. Wir sind ja oft sehr gut in dem, dass wir die Schulden und die Sünden von anderen Menschen sehen, aber nicht unsere Schulden sehen. Aber hier sagt der Herr Jesus Christus, wir sollen für unsere Schulden bitten und dass sie vergeben werden. Aber was genau ist unsere Schuld? Was genau ist unsere Schuld? Nun, das können wir grundsätzlich aufteilen in zwei verschiedene Kategorien. Und es gibt dann auch Unterkategorien. Aber zwei verschiedene Kategorien, das uns beschreibt, was dann genau die Schuld ist. Aber zuerst müssen wir uns fragen, was bedeutet Schuld überhaupt? Was bedeutet Schuld überhaupt? Nun, im Volksmund benutzen wir das manchmal, um irgendwie eine Verantwortung zu bezeichnen. Du bist Schuld. Du bist verantwortlich für das, was geschehen ist. Oder auch, wenn jemand einfach eine Schuld hat. Also Kinder, wenn jemand vielleicht jemandem 100 Franken schuldig ist, sagen wir, du hast eine Schuld. du hast eine Schuld. Und natürlich biblisch gesehen passen diese zwei Dinge zusammen und die biblische Bedeutung hat eigentlich beides drin. Wir sind verantwortlich für unsere Sünden, die wir getan haben, für unsere Handlungen, für unsere Worte, für unsere Gedanken und wir haben eine Schuld vor Gott. Zum einen diese Schuld, dass wir eigentlich gerecht leben müssten, vollkommen gerecht, aber das können wir nicht mehr. Und auch die Schuld für das, dass wir das Gesetz Gottes gebrochen haben. Und somit liegt der Zorn Gottes auf uns. Und Gott fordert eine Genugtuung. Eine Genugtuung für seine Gerechtigkeit. Nun aber, mit welchen Sünden und mit welchen Schulden haben wir uns schuldig gemacht? Hier nochmal diese zwei Kategorien. Die erste Schuld, die wir haben, ist die Erbsünde. Ist die Erbsünde. Also das heißt, das ist die Sünde, die Adam begangen hatte, dort im Garten Eden, wie er von dieser Frucht nahm, dieser verbotenen Frucht gegessen hatte. Und mit ihm sind alle Menschen ebenso gefallen. Diese Schuld wurde angerechnet. Okay? Wie auf ein Bankkonto, es wurde angerechnet. Das ist nun auch eure Schuld, weil Gott mit Adam als Bundeshaupt diesen Bund geschlossen hatte und gesagt hatte, wenn du vollkommen lebst, werden auch dann schlussendlich deine Nachkommen ewiges Leben haben. Aber er brach den Bund und somit hatten auch seine Nachkommen den Zorn Gottes über ihnen. Und zusätzlich dazu sehen wir, dass dann auch die menschliche Natur verdorben wurde durch diese Sünde. Aus einem schlechten Baum kam nichts Gutes mehr heraus. Und das ist die Erbsünde und die wird ganz speziell vom Apostel Paulus auch im Römerbrief erwähnt. Und dort sagt in Römer, Kapitel 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose. Auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, dein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Grundsätzlich das Argument vom Apostel Paulus ist, dass das Gesetz ja viel später kam. Das heißt nicht, dass es vorher nicht ein Gesetz in dem Sinn gab, das moralische Gesetz. Aber wirklich niedergeschrieben wurde es erst später. Aber dennoch starben ja die Leute früher schon bereits, von Adam bis Mose. Warum starben sie? Nun, weil sie schuldig waren. Gott ist nicht ungerecht. Und er hat sie bestraft für ihre Sünden, und zwar die Sünde, der Erbsünde, die sie hatten in Adam. Also zum einen haben wir diese Schuld. Wir finden das vielleicht jetzt ganz persönlich nicht ganz so gerecht. Warum soll ich dann für solch eine Schuld sterben? Aber es ist genau wie Gott eben wirkt durch Bundeshäupter. Und das ist dann auch der einzige Grund, warum wir gerettet werden können. Dass Gott durch Bundeshäupter wirkt, weil er nun durch den Herrn Jesus Christus wirkt. Und wenn wir mit ihm verbunden sind durch den Glauben, haben auch wir Erlösung. Einfach weil ein Mensch gerecht war und die Schuld der Sünde auf sich nahm. Nun, das ist die erste Kategorie der Schuld, die wir haben. Und die zweite Kategorie sind eigentlich all diese Sünden, die aus dem herausfließen. All die sündigen Handlungen, Gedanken und Worte, die wir haben. Denn es heißt dann eben, wegen dieser Erbsünde, im Heidelberger Katechismus zum Beispiel, da ist unsere Natur so vergiftet worden, dass wir alle von Anfang an Sünder sind und auch die Sünde tun. Und auch hier, in dieser zweiten Kategorie, die Sünden, die wir selbst tun, oder die Handlungen, die wir haben, die Sündigen und Gedanken, gibt es eigentlich wie zwei Kategorien, Kinder. Ihr kennt vielleicht auch den Westminster kürzeren Katechismus und dort ist die Frage drin, was ist Sünde? Was ist Sünde? Und die Antwort ist, Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes oder jede Übertretung desselben. Und hier haben wir eigentlich zwei Kategorien von Schuld und von Sünde. Das eine ist die Unterlassungssünde. Also, dass wir etwas nicht tun, was sie tun sollten, dass wir irgendeinen Standard nicht erreichen. Und dann natürlich die Tatsünde in dem Sinn, wie wir das Gesetz Gottes übertreten. Und hier sehen wir, dass sie in beidem schuldig sind. Unterlassungssünden sind vielleicht, ja, man kommt, man hat keine Lust, zum Gottesdienst zu kommen für mehrere Wochen, könnte eigentlich kommen, aber man kommt nicht. Man liebt den Herrn, unseren Gott, nicht so sehr, wie wir ihn lieben sollten. Wir erreichen diesen Standard nicht, den Gott fordert. Oder dann die Tatsünde natürlich, wenn man andere Götter anbeten würde. Oder wenn man jemanden töten würde oder eine Bank ausrauben würde. Oder auch die Gedanken natürlich, die gegen das Gesetz Gottes gehen. Und die erste Kategorie natürlich vergessen wir oft von dieser Unterlassungssünde. Aber sie ist genauso wichtig wie auch dann selber diese Tatsünde, wie wir das Gesetz Gottes brechen. Und somit sind wir alle schuldig. Wir fallen alle in diese beiden Kategorien, auch die Erbsünde, wenn wir nochmal die ursprünglichen zwei Kategorien anschauen, Erbsünde und die Sünde, die wir selber tun, fallen wir hinein. Wir haben die Erbsünde und wir sündigen selbst. Und wir sündigen selbst. Somit sind wir schuldig. Glaubst du das nicht? Vielleicht denkst du jetzt, ja, so schlimm bin ich auch nicht. Ich denke, eine gute Frage, die man sich stellen könnte, ist, wäre ich glücklich damit, wenn in Basel auf einer großen Leinwand meine Gedanken für 24 Stunden lang projiziert werden? Ich glaube, wir würden uns alle schämen, oder? Und hier sehen wir schon, dass wir eine gewisse Schuld haben, dass wir verstehen, wie unsere Gedanken sind, dass sie oft böse sind. Oder natürlich, wenn wir das Gesetz Gottes nehmen und uns mal Schritt für Schritt prüfen. Ich weiß, ich bin mal in das Spital gegangen, an ein Bett von einem Mann, der auch am Sterben war, weil er am Krebs anleiden war. Und er war nicht Christ. Und ich habe ihn gefragt, denkst du, dass du gemäß den 10 Geboten in den Himmel kommen wirst? Er hat gesagt, ja, ich glaube schon, ich bin ein ziemlich guter Mensch gewesen. Und dann bin ich Schritt für Schritt mit ihm durchgegangen. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, wie sich wirklich sein Gesicht verändert hatte. Wenn wir uns wirklich Gedanken machen, was das alles beinhaltet, diese 10 Gebote, dass wir schuldig sind in jedem einzelnen dieser Gebote. Und somit vor Gott schuldig sind. Und der Zorn Gottes über uns ist. Und diese Schuld ist riesig. Diese Schuld ist riesig. In Matthäus 18 erzählt der Herr Jesus Christus in einem Gleichnis eine Geschichte von eigentlich zwei Knechten. Und der eine Knecht war einem König etwas schuldig. Das wären 10.000 Talente, war ihm schuldig. 10.000 Talente. Nun, 10.000 Talente ist eine unglaubliche Summe. Ein Denar war ein Lohn eines Tagelöhners in dieser Zeit. Das wissen wir von Matthäus 20 ungefähr. Und ein Talent hatte 6.000 Denare. 6.000 Denare. Also für ein Talent musste man etwa 19, 20 Jahre arbeiten. 10.000 Talente. 190.000 Jahre bis 200.000 Jahre Arbeit. Eine unmögliche Schuld, um diese Schuld abzuzahlen. Absolut unmöglich. Und das ist nichts im Vergleich zu der Schuld, die wir gegenüber Gott haben. Absolut nichts. Peanuts. Wir haben eine riesige Schuld. Das ist unglaublich groß. Das ist viel größer als diese 10.000 Talente. Und darum kommen wir zum zweiten Punkt. Vergib uns. Wir sind schuldig. Nun der zweite Punkt. Vergib uns. Was sollen wir nun tun, wenn wir erkennen, dass wir solch eine Schuld haben? Nun, wir können im Stolz sagen, ich möchte sie abarbeiten, aber das ist absolut unmöglich. Ist absolut unmöglich. Und selbst wenn du irgendwie denkst, wie vielleicht manche denken, der römisch-katholischen Kirche, es gibt irgendein Fegefeuer und das kann man dann irgendwie abarbeiten, gewisse Dinge. Vergiss nicht, dass die Bibel ganz klar ist, dass auch wenn du in die Hölle kommen würdest oder in ein Fegefeuer, dass auch dort weiterhin sündigen wirst. Es wird kein Ende haben. Du hast nämlich keine neue Geburt. Und somit ist es absolut unmöglich, diese Schuld abzuarbeiten, wenn du das selber tun möchtest. Ist absolut unmöglich. Und darum gibt es eigentlich nur eine Option. Um Vergebung zu bitten. Kinder, um Vergebung zu bitten. Bei unserem Gott und Herrn, dem Herrn Jesus Christus. Vergib Vergib mir, dass ich ein Sünder bin aus Lenden von Sündern. Beten wir das manchmal? Um Vergebung für unsere Erbsünde tun wir wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Sollen wir aber vielleicht auch tun. Und dann für unsere alltäglichen Sünden. Vergib mir, Herr, alle meine Sünden. Entsündige mich, in den Worten von David, entzündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Aber die Frage natürlich ist, ist überhaupt Gott willig zu vergeben? Selbstverständlich. Sonst würde der Herr Jesus Christus doch nicht diese fünfte Bitte geben, wenn Gott nicht willig wäre. Gott ist willig, um zu vergeben. Es liegt viel mehr an der Unwilligkeit des Menschen. Was sagte der Herr Jesus Christus zum Beispiel in den Evangelien? Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Oder Jesaja 65. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen Volk. Gott ist willig. Darum sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wir könnten noch viele Stellen anbringen, dass Gott willig ist. Aber was wir ganz sicherlich sagen können, es ist noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte vorgekommen, dass Gott jemandem nicht vergab, der ernsthaft um Vergebung bat. Absolut unmöglich. Aber ist dann Gott fähig zu vergeben? Das ist eine andere Frage, oder? Wir könnten vielleicht willig sein, irgendetwas zu tun. Etwas Gutes zu tun, einem Menschen, jemandem eine Million zu geben. Ich habe keine Million. Ich bin nicht fähig, das zu tun. Aber ich wäre vielleicht willig, meinem besten Freund eine Million zu geben. Kann ich aber nicht. Kann dann Gott, er ist willig, ja, aber ist er überhaupt fähig zu vergeben? Nun denkst du vielleicht, Kinder, vielleicht denkt ihr vielleicht, ja, Gott kann alles. Ist ja kein Problem, Gott kann alles. Selbstverständlich kann er vergeben. Nun, Gott kann nicht alles. Gott kann nicht alles. Er kann nicht lügen. Er kann nicht untreu sein. Er kann nicht ungerecht sein, weil er absolut gerecht ist. Und somit, wegen seinen Eigentümlichkeiten, wegen seinen Eigenschaften, muss er die Sünde, die Schuld bestrafen. Weil das seine Eigenschaften sind. Er ist vollkommen gerecht, vollkommen heilig. Und gewisse Dinge kann er nicht tun. Er kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Und das verstehen wir ja auch. Jeder von uns wäre sehr unglücklich darüber, wenn jemand eine große Schuld euch gegenüber hätte. Reden wir vielleicht wieder von einer Million. Wäre schön. Und dann geht ihr vor den Richter und der Richter sagt, hey, ist schon in Ordnung. Diese Person muss das nicht zurückzahlen. Könnt wieder nach Hause gehen. Das würden wir nicht gerecht finden. Und wir selbst würden verstehen, das ist nicht gerecht. Diese Schuld muss bezahlt werden. Und noch viel mehr ist das so mit unserer Sündenschuld, denn sie ist viel größer. Sie muss bezahlt werden. Und somit muss etwas geschehen. Es muss etwas geschehen. Dass die Sünde, diese Schuld gesühnt wird. Und das sehen wir schon ganz früh eigentlich auch in der Bibel. Wie schon ganz früh das mit den Opfern gezeigt wird. Immer wieder. Von Anfang an. Kain und Abel kannten das mit den Opfern und haben Opfer gegeben. Wir sehen das dann später mit Noah, wir sehen das dann später mit Abraham. Jeder Mensch wusste in der Bibel, irgendwie braucht es eine Sühnung. Es braucht eine Sühnung. Und dann sehen wir natürlich das auch ganz speziell im Zeremonialgesetz im Alten Testament bei Mose. Wie es für jede Sünde ein Opfer gab, ein Tieropfer, immer wieder. Und es ist hochinteressant, dass wir in den ersten zwei Büchern Mose nur zweimal eigentlich das Wort Vergebung vorfinden. Dann kommen wir zum dritten Buch Mose, wo wir all die Opfer haben, und da kommen es 10-mal vor. um zu zeigen, dass Vergebung möglich ist mit einem Opfer. Vergebung ist möglich mit einem Opfer. Und das taten natürlich die Juden tausende Male. Um immer wieder zu sehen, es braucht ein Opfer. Und dann im Neuen Testament verstehen wir, dass der Herr Jesus Christus kam, der ewige Sohn Gottes, Mensch wurde und sich selbst als Opfer gab. Weil das Blut von Böcken und Lämmern kann keine Sünde wegnehmen, ist unmöglich. Ein Mensch muss sterben für die Sünde der Menschen. Das wird uns ganz speziell in Hebräer 10 berichtet. Der Jesus Christus kam, vollkommen den Willen Gottes tat, was wir den aktiven Gehorsam nennen. Vollkommen tat er das, was eigentlich Adam hätte tun sollen, vollkommen vor Gott zu leben. Und zusätzlich in seinem passiven Gehorsam nahm er die Schuld der Sünde auf sich und sühnte sie am Kreuz. Er sühnte sie vollkommen für seine Kinder. Und hier sehen wir, wie nun Gott barmherzig und gerecht zugleich sein kann. Er kann uns vergeben, weil der Herr Jesus Christus die Bestrafung trug für unsere Sünde. Das ist der einzige Weg, wie Gott vergeben kann. Ja, willig, aber er ist eben auch fähig. Er ist eben auch fähig zu vergeben. Und somit können wir nun mit Gewissheit beten: Vergib uns unsere Schulden. Mit absoluter Gewissheit, indem wir unsere Schuld anerkennen und bekennen. Psalm 32 ist wunderbar darin. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich verbarg meine Schuld nicht. Kinder, verbirgt ihr eure Schuld. Erwachsene, verbirgt ihr euch eure Schuld. Diese Schuld wird euch erdrücken. Und schlussendlich werdet ihr gerade stehen müssen für diese Schuld. Aber ihr könnt genau das tun, was hier der Psalmist tut. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und ein bisschen später heißt es, da vergabst du meine Schuld. Uns wird vergeben um Christi willen. Um Christi willen. Und die Schuld wird nicht mehr angerechnet, weil der Jesus Christus diese Schuld trug. Er sagte eigentlich als Mittler etwas, was der Apostel Paulus dem Philemon schrieb. Der Apostel Paulus sagt, wenn er, Onesimus, dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Genau das Gleiche tat der Jesus Christus für uns. Stell das mir in Rechnung. Ich bezahle dafür. Was ich nicht geraubt habe, das werde ich erstatten. Und für diese Schuld hat der Jesus Christus bezahlt. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Sodass wir dann eben diese Gerechtigkeit vom Herrn Jesus Christus empfangen können. Und diese Dinge sind unumstößlich und fest. Sie sind absolut sicher. Wir können uns gewiss sein, wenn wir dieses Gebet von Herzen aufrichtig beten, dann hört Gott. Dann hört Gott. Und denke nicht in deinem Herzen, dass du irgendetwas dafür Gott geben könntest. Das ist absolut unmöglich. Das wäre so ein bisschen wie, wenn wir wüssten wieder, dass jemand eine riesige Schuld hätte. Eine riesige Schuld, sagen wir diese Schuld, die man abarbeiten müsste in 200.000 Jahren. Und dann kämt ihr daher mit 2 Denare und sagt, schau, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt musst du mir vergeben. Das ist genau das, was die Leute tun, die auf ihre Selbstgerechtigkeit vertrauen. Was für eine Frechheit. Stell dir vor, wenn wir die Gläubiger wären und jemand käme zu uns und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, 2 Denare gebe ich dir jetzt zurück von diesen Millionen, die ich dir schulde, und du musst mir vergeben. Du musst mir diese Schuld wegnehmen. Das ist Selbstgerechtigkeit. Aber ein Herz, das nicht selbstgerecht ist, Und übrigens, diese Denare sind dann auch gefälschte Denare, weil sie sind nicht wirklich gute Denare, die Werke sind nicht wirklich gut, die wir tun. Noch frecher. Nein, vielmehr können wir nichts tun. Und wir sollen einfach um Vergebung bitten. Und hier möchte ich einfach noch zwei, drei Verse vorlesen von Jesaja 55, die das so plastisch uns zeigen. Und hier heißt es: Wohlan, ihr Durstigen. Alle kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Umsonst Wein und Milch, alle Segnungen. Kommt her. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und das sind all die weltlichen Dinge und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Und hier können wir eine Illustration machen, wie wir vor Gott treten sollen. Wir haben nichts, aber wir können dennoch kommen und um Vergebung bitten. Und somit als erste Anwendung: zögere nicht, um Vergebung zu bitten. Tu das heute. Wenn du das vorher noch nie getan hast, tu das heute, um Vergebung zu bitten. Zögere auch nicht, andere um Vergebung zu bitten, wenn du an ihnen gesündigt hast. Natürlich, jede Sünde ist zuerst einmal gegen Gott. Aber wir möchten auch andere um Vergebung bitten. Und liebe Eltern, ich hoffe sehr, dass ihr das auch manchmal tut bei euren Kindern. Um Vergebung bitten. Und dass ihr nicht einfach immer recht habt, weil ihr habt sicherlich nicht immer recht. Bin ich überzeugt. Und es macht solch einen Eindruck bei Kindern, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn die Eltern ab und zu kommen und um Vergebung bitten, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Das ist das Gleiche natürlich in einer Ehe. Das Gleiche natürlich auch für Kinder, den Eltern gegenüber. Selbstverständlich. Und in der Gemeinde, in der Arbeit oder auch bei Ungläubigen. Und auch bei Ungläubigen. Zweitens, wir wollen regelmäßig unsere Sünden vor Gott bekennen. Darum haben wir es auch hier, im Unser Vater. Jesus Christus möchte, dass wir das regelmäßig tun. Wir haben ein Leben in der Buße. Wir möchten darüber nachsinnen, wie unsere Sünde ist, vielleicht sogar beten: Herr, zeige mir mehr diese Schuld, wie sie in deinen Augen ist und wie eklig diese Sünde ist in deinen Augen, dass ich das mehr kennen darf und somit auch diese Sünde noch aufrichtiger vor dir bekennen darf. Und dann können wir uns immer wieder trösten an der Vergebung und so auch immer wieder das Evangelium durchleben, wie wir Vergebung erhalten. Und ich finde es wunderschön, was Leo Jud, der Zürcher Reformator oder einer der Zürcher Reformatoren, ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt in Basel erwähnen darf, vom Zürcher Katechismus, was er gesagt hat über dieses Anliegen. Und er sagt: Mit dieser Bitte, eben vergib uns unsere Schulden, führt uns Gott zwischen Furcht und Hoffnung, damit wir nicht stolz und frech werden, und doch auch unserer Sünden halber nicht verzweifeln. Ist herrlich, oder? Er führt uns zwischen Furcht und Hoffnung, damit wir nicht stolz und frech werden und doch auch unserer Sünden halber nicht verzweifeln. Und genau das geschieht, wenn wir unsere Sünden auch tagtäglich immer wieder bekennen. Und darum haben wir es ja auch normalerweise immer wieder in der Liturgie drin, wie wir unsere Sünden bekennen. Und dann, dritter Anwendungspunkt, hier sehen wir auch wieder, wie schon mehrmals angemerkt beim Unser Vater, wie eben Individualismus auch in diesem Gebet eigentlich keinen Platz hat. Denn es heißt ja: Vergib mir meine Schulden. Nein, vergib uns unsere Schulden. Wir sollen nicht nur für uns selbst beten, sondern auch für andere. Auch für andere. Darum beten wir dieses Gebet auch immer wieder in der Kirche. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du diese große Schuld, die auf uns lastete, uns erlassen hast. Dass wir keine Furcht mehr vor dem Gericht haben müssen im Herrn Jesus Christus. Dass er alle Schuld auf sich genommen hatte, dass es ihm zugeschrieben wurde, dass es ihm angerechnet wurde, unsere Schuld. Und dass er uns so sehr geliebt hatte, dass er für unsere Schulden ans Kreuz ging. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir die Breite, die Höhe und die Tiefe von dem noch mehr und mehr verstehen dürfen. Und wir bekennen gerne, Herr, wie kaltherzig wir oft sind, wenn wir diese Dinge hören, die wir eigentlich kennen. Herr, hilf uns, dass wir das mehr und mehr verstehen, auch mit den Augen unserer Herzen. Und wir beten das im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Dann singen wir das nächste Lied zusammen, vor dem Mahl des Herrn, Lied 249. Lied 249.